Ja, und da war es nämlich auch so, es war insofern schwierig, weil Radio Caroline war nicht über Mittelwelle, ging nur über Kurzwelle. Und eines Abends 1975, als wir zusammengesessen haben und haben so biederen Vergnügungen gefrönt wie Schafkopfkarten, bis mitten in die Nacht. Aber ich muss natürlich Radio Caroline nebenbei laufen lassen. Ne? Alle anderen haben sich unterhalten. Ich habe immer gehört, was da so ist. Und dann habe ich tatsächlich irgendwas mit Geigen und viel Schlagzeug und Bass und verschachtelt und vertrackt und was weiß ich, viele DJ-Fallen drin gehört. Und dann habe ich gesagt, hört mal auf zu cutten, ich muss jetzt mal wissen, was das ist. Und dann war das so ähnlich wie vorhin. Dann habe ich, und dann ging das aber immer wieder weg. Und dann am Schluss, also ich habe dann aber auch erkannt, dass es Eleanor Rigby war. Und ich habe dann sogar auch, weil ich da ja des Englischen dann schon etwas besser mächtig war, herausgefunden, dass der Ansager tatsächlich gesagt hat, dass die Band Esperanto heißt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt müsste es doch relativ einfach sein, diese Platte irgendwie zu kriegen. Und dann bin ich halt auch im Plattenladen und dann haben die gesagt, ja, das gibt es aber nicht in Deutschland. Und dann war das, hat sich dann rausgestellt auf dem A&M-Label, das von Herb Alpert irgendwann mal, dieser Tijuana-Pressmensch, gegründet worden ist, dass das auf diesem Label erschienen ist und eben auch mehr oder weniger schon wieder am Ausklingen ist, also... Da hat auch keiner irgendwie große Promotion gemacht. Das ging alles irgendwie in die Hose. Jedenfalls ist diese Scheibe nur in England erschienen und in den USA. Das war dann, hat sich dann später herausgestellt, auch schon die dritte Scheibe der Band. Ich habe schon die ersten beiden nicht gekannt und hatte mir damals eigentlich schon auf mein Wissen ein bisschen was zugute gehalten. Und dann ging es halt darum, ja, wo kriege ich jetzt diese Scheibe her? Und da war ja eben auch der Plattensammeldingens noch gar nicht angesagt. Ne? Das war ja 75. Und ich habe das natürlich auch überall rum erzählt und Esperanto, wenn irgendwo jemand mal, tolle Scheibe, bitte unbedingt muss ich haben. Und irgendwann kam dann in diese Kneipe, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, wo ich in den Schulferien dann immer aufgelegt habe oder beziehungsweise Kneipe gemacht habe und nebenbei Platten habe laufen lassen, kam dann irgendwann ein Kumpel von mir rein, der war in Schweden und hat sie so hochgehalten, in Schweden habe ich sie gekriegt, extra für dich, und dann hatte ich sie endlich. Ja, also Radio Caroline beim Cutten und dann rumgesucht und dann endlich fündig geworden.
Das sind ja immer so riesige Geschichten, die da so dranhängen an den Platten, wie du sie bekommen, entdeckt hast und dann wie du sie bekommen musstest. Ist es für dich dann nicht so eine totale Ernüchterung, dass es heutzutage irgendwie, guck mal bei eBay und dann bestellt man sie halt oder so? Oder wie ist denn das so für dich? Weil das sind ja richtige lange Wege gewesen und da hast du wahrscheinlich auch viele... Leute kennengelernt.
Ja, der Weg ist das Ziel, ja.
Das fällt heute ja so ein bisschen weg, oder?
Es ist, nee, eigentlich nicht, weil nämlich die Musikindustrie sicher, also es gibt ja Epigonen dieser Musik und die das auch ein bisschen anders noch entwickelt haben, noch ein bisschen kompromissloser, wie auch immer. Und da ist natürlich die Musikindustrie heutzutage überhaupt nicht mehr interessiert. Das bedeutet, die sind alle irgendwie unterm Radar. Und um die zu entdecken, muss man dann wirklich, es gibt natürlich jetzt gerade übers Internet immer wieder Plattformen und auch Möglichkeiten für Bands, sich zu artikulieren, auch ohne Plattenfirmen. Ich meine, die Möglichkeit, irgendwie zu Hause was aufzunehmen, ist da, die ganzen technischen Voraussetzungen stehen. Aber man muss halt im Internet, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, wenn ihr euch damit beschäftigt, man muss auch immer viel Schrott wegräumen, um die...
Ich meine jetzt eigentlich, wenn du weißt, was du willst und du suchst irgendeine Platte aus den 70ern, dann ist es heute ja nicht so ein großes Problem, die zu finden.
Entweder
als
Reissue
oder
als
Vinyl oder so. Ja. Also diese Magie des Suchens und so, immer dieses Suchen nach dem Heiligen Gral und so.
Das hat sich irgendwann, ich glaube 95 hat sich das insofern gegeben, weil ab da... alle archäologischen Unternehmungen weggefallen sind, weil da hatte ich alle Scheiben, die ich wollte.
Ach so.
Ja.
Also du suchst quasi gar nichts mehr.
Nö. Also nichts Altes. Nichts Altes, weil es ist ja so, es gab in den 90ern...
Eine vollendete Sammlung
quasi. Ja, genau, so ist es. Also mir hat eigentlich 95, als ich beschlossen habe, gesagt habe, jetzt... Nee, jetzt brauche ich eigentlich nichts mehr, weil ich habe alles. Dann haben mir, das war ja damals alles noch Vinyl, es gab zwar CDs, aber war nicht so. Und da habe ich mir gedacht, es fehlen mir von allen Scheiben, die ich haben wollte, die also in diesem Spektrum sich bewegen, musikalisch, das mir liegt, und natürlich auch weltweit, fehlen mir noch 5 oder 6 Stück. Die sind aber nahezu unbezahlbar. Also da hätte man dann so ab 1000 Mark aufwärts irgendwie investieren müssen. Und da habe ich gedacht, nee, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Lassen wir das mal, die Sammlung ist jetzt komplett. Und so ist es im Prinzip geblieben. Also die Sammlung, also die den Namen auch Sammlung von wegen selten und haben wollen verdient, die ruht seitdem. Also ich entdecke immer wieder neue Musik, aber das hat eigentlich nichts mit dem Sammeln zu tun, sondern nur mit dem Interesse an der Musik.
Ach, da trennst du also?
Ja.
Zwischen dem Sammeln und dem Hören.
Genau, also es ist also das Sammeln ist natürlich auch ein Hören mit. Also ich bin keiner der Sammler, die zum Beispiel jetzt Painted Black von den Rolling Stones in 50 verschiedenen Pressungen als Single haben müssen. Mhm. Aus 50 verschiedenen Ländern, weil es ist immer die gleiche Musik.
Also ja? Drei langen und, dann, oder?
Nee, also wenn, dann eine. Und aber am besten noch auf eine LP. Also
gerade eben hat man doch eine dreifach.
Ja,
aber das war eine Ausnahme.
Das war ja LP. Also das war ja eine LP. Okay. Und das war ja auch, wie gesagt, eine ganz besondere, weil die hat ja diese besondere Geschichte.
Ja,
ansonsten habe ich das normalerweise eigentlich nicht.
Okay, ja? Okay. Wow, das ist ja toll, das sagen zu können. Meine Sammlung ist vollständig. Ja.
Und mittlerweile ist es auch so, dass diese 5 oder 6 Scheiben, die mir damals noch auf Vinyl gefehlt haben, die sind mittlerweile als CD erschienen und die habe ich mir als CD besorgt.
Also anhören
kannst du. Freue mich an der Musik.
Ja, genau.
Ja, und da muss ich jetzt nicht.
Und da ist auch das lästige Knistern weg dann auf CD.
Ja, es ist richtig. Also ich bin keiner dieser Fetischisten, der dann sagt, ich muss unbedingt Knistern haben.
Ja.
Aber es ist natürlich auch so, aktuell hat das Vinyl ein totales Revival.
Mhm.
Und gerade in dieser Sammlerszene wird also viel Zeugs, was also früher mal in der 50er Auflage irgendwo nur an Radiostationen verschickt wurde, das kommt jetzt ganz offiziell in der 500er oder 1000er Auflage als Vinyl raus. Irgendwas Seltenes aus Schweden von 1971 oder so. Also man kann das auch kriegen auf Vinyl, wenn man es unbedingt haben will.
Also du warst ja jetzt quasi in Würzburg, hast dich jetzt hier squashmäßig selbstständig gemacht und du bist dann aber nach deinen diversen DJ-Tätigkeiten jetzt auch noch ein bisschen aktiver geworden in Sachen Musik. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen? Also hier Privatradio und so weiter,
ja,
ich glaube, das war so, ist das Stichwort, oder?
Ja, im Prinzip schon. Also der Name, dieser Freakshow-Name, dieser quasi Markenname, den ich vielleicht schützen lassen sollte, damit niemand denkt, es wäre irgendwie so mit sexueller Konnotation. Aber ich meine, das ist wieder was anderes. Der ist tatsächlich entstanden beim Privatradio, bei Radio W1. Also ich hatte vorher schon eigentlich mehr durch Zufall, habe ich in verschiedenen Studentenclubs aufgelegt. Unter der Prämisse natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, also nie mehr Disco.
Aber und die Disco-Zeit war dann wahrscheinlich eh rum.
Das war eh rum, ja, das war in den 80ern, da war New Wave, Punk, Neue Deutsche Welle oder so. Da habe ich mich dann auch erfolgreich rumgedrückt und habe einfach so einen ganz stinknormalen Rockabend mit so Eiermusik gespielt. So ZZ Top, Whitesnake.
Und das war dann auch so diese harte Zeit, bis quasi deine Freakshow-Musik dann auch als
so weit
Retro war, dass
genau.
Es dann wieder...
Ja, es war halt einfach so, dass ich in den 80ern in den Clubs, also das war im KW erst und dann im Zauberberg, da konnte ich ja natürlich jetzt mit blanker Freakshow-Musik keinen Blumentopf erben. Deshalb habe ich, wie gesagt, diese End-70er Rockgeschichten von Aerosmith, Van Halen, alles, was halt einfach so gängige Rockmusik war und was auch ein bisschen tanzbar war, das habe ich dann halt gespielt. Und wenn sie lang genug gezappelt haben, dann habe ich ihnen halt was von Colosseum vorgespielt. Da war die Tanzfläche voll, der Laden war voll, die konnten nicht runter von der Tanzfläche. Und dann habe ich halt Los Angeles, diese 17-Minuten-Nummer von Colosseum gespielt. Ja, was wollten sie machen? Ja? Ab und zu kam mal einer und hat sich beschwert, da wäre so ein quälendes Saxophon dabei. Gesagt, komm mal nächste Woche, dann gefällt's dir. Und das war dann auch so, ich meine, ich habe das dann regelmäßig einmal die Woche montags habe ich aufgelegt. Und da war es dann tatsächlich auch so, dass also so überzeugte Ronnie James Dio-Fans sich dann irgendwann Colosseum oder King Crimson gewünscht haben. Weil ich habe dann natürlich schon ein paar, oder was von Yes, was auch mal ein Single-Hit war, so immer zu späterer Abendzeit, wenn sie alle angedüdelt waren und die Tanzfläche voll, dann ist es den Leuten wurscht.
Und es hat dir dann schon auch Spaß gemacht, so dein Leben da in den Diskos zu verbringen? Die waren ja damals noch total verraucht. Ja, und
wunderbar.
Ja?
Ja, ja, je verrauchter, desto besser. Je verrauchter und dunkler, desto besser.
Ja, warst du auch Raucher?
Nee. Also, Zigaretten schon.
Okay.
Zigaretten schon. Nee, für anderes Zeug musste ich viel zu viel Aufmerksamkeit.
Und wie hat sich das dann so vertragen, dass du so fitnessmäßig so der Squashmann warst und dann...
Ja, ich meine vielleicht, also die sportlichen Aktivitäten haben dafür gesorgt, dass die Schäden durchs Rauchen nicht so extrem geworden sind. Ich habe allerdings auch, wenn du jetzt gerade sagst, ich habe 85 tatsächlich das Rauchen aufgehört.
Das ist schon eine Weile her.
Ja. Ja. Hm. Das war, wie gesagt,
gut, aber wenn du in den Diskos gearbeitet hast, dann warst du trotzdem.
Ja, natürlich. Das hat mich auch nicht gestört. Das hat mich auch immerhin war auch sehr verräuchert. Das Alte hat mich da auch nie gestört eigentlich. Also ich bin kein militanter Nichtraucher. Ja, und wie gesagt, nach den verschiedenen Stationen, die also mich auch bekannt gemacht haben, schon bei einigen Leuten, sind ja einige da, die sowohl das Radio, aber auch einige, die mich sogar schon im KWO gehört haben. Die sind immer noch hier zugange. Und dann kam, wie gesagt, das Radio, Radio W1. Da habe ich dann über den Jörg Meister das geschafft, tatsächlich
da sitzt er,
eine eigene Sendung zu kriegen. Ich habe erst in der Blue Note Sendung, das war die Sendung von der Jazz-Innie, mitmoderiert. Da waren wir zu viert. Da war dann quasi jeden Freitag ein anderer dran. Da war Martin Klingeberg noch mit dabei damals.
Das waren ja irgendwie goldene Zeiten, oder? Da durfte jeder mal irgendwie...
Ja, ran. Das war schön. Wir waren toll. Irgendwie in so einem kleinen Dachgeschoss irgendwo in der Münzstraße, war das Studio. Und wir durften dann da halt ran und durften ein bisschen was erzählen. Am Anfang waren irgendwie Techniker dabei, weil wir das nicht konnten. Oder weil sie gedacht haben, wir können es nicht. Und fahren lauter Sendelöcher. Ne? Dass die Leute dann zu Hause einschlafen oder den Sender wechseln, eifrig, weil sie sagen, da läuft nichts. Und dann irgendwann durften wir es aber selber machen. Ganz später war das dann mit dem Manfred Prater, als dann schon alles irgendwie am Zusammenbrechen war, hat der Manfred Prater, der Chef damals vom Groschenheft und vom
Trend,
genau, der hat dann, der hatte so ein kleines Studio, von dem er schon immer einmal in der Woche gesendet hatte, so eine Kultursendung, Freitagabend war das, glaube ich, eine Stunde von 5 bis 6, der hatte so ein kleines Studio und der hat dann quasi W1 aufgefangen. Der hat gesagt, nee, das geht nicht, dass das einfach aufhört. Wir machen das, ich sorge dafür, dass wir die Lizenzen weiter behalten. Ich sorge dafür, dass das Finanzielle irgendwie geklärt ist. Der hat dann Würzburger Kleinunternehmer dazu gebracht. Quasi jeder hat dann irgendwie einen Monat gesponsert sozusagen, war dann also der Sponsor für einen Monat. Und dann ging das noch eine Weile und dann ist es aus diesem kleinen Studio gesendet worden.
Und von wann bis wann gab es dieses W1?
88 bis 92.
Ah ja, das ist ja mal eine präzise Angabe.
Und
ist nicht so wahnsinnig lange, aber hat anscheinend wahnsinnig...
Ja, das war insofern cool. Es gab natürlich, die es jetzt immer noch gibt, nämlich Gong und Charivari, gab es damals auch schon. Und da war es aber so, das waren ja quasi mehr oder weniger Filialen, weil die gibt es ja jetzt überall noch. Und W1 zwar im Prinzip eigentlich auch, weil es gab dann auch M1 in München und es gab A1 in Augsburg, aber dadurch, dass der Geldgeber im Hintergrund, das war glaube ich so ein Telefonbuchverlag, der hat sich dann irgendwie zurückgezogen aus einigen Filialen und in Würzburg war es dann auch so, dass das dann also wirklich ein richtiger Lokalsender war, weil der von Würzburgern für Würzburger mit Würzburger Geld gemacht worden ist.
Eigentlich schade, dass er eingegangen ist, oder?
Ja, wir hatten also auch wirklich ein totales Following, also haufenweise die Leute haben, das war ja auch direkt diese Bindung zum Sender, weil ich habe bei meiner Sendung im Studio gesessen und wenn jemand anrufen wollte während der Sendung, hat bei mir nebenan das Telefon geklingelt. Dann habe ich mit dem mal gequasselt, weil ich habe immer so lange Stücke gespielt. Ne? Und dann konnte ich mich mit denen unterhalten die ganze Zeit.
Okay.
Ne? Also das war schon irgendwie toll.
Ja, und was war das dann für dich? Warst du dann so eine Celebrity hier in der Stadt? Haben die Leute dich gekannt? Und, oder ging es genauso weiter wie vorher?
Ja, ich meine, es war eigentlich... Ich meine, das war ja vorher schon ein bisschen durch dieses Auflegen in den Studentenclubs und dadurch, dass ich in dem Squash Center gearbeitet habe, wo ja auch große Fluktuation war. Also die Leute haben mich eigentlich schon gekannt. Und das war ja dann auch, wie gesagt, dieses soziale Umfeld, was ich mir aufgebaut habe oder was sich um mich aufgebaut hat, was ich auch behalten wollte. Deshalb bin ich ja dann auch 88, als ich da mit dem Radio und als ich mit dem Studium fertig war, gesagt, nee, jetzt kann ich doch nicht gehen, wenn ich jetzt hier auch noch eine Radiosendung habe.
Mhm. Und dann war es, denke ich mal, eine große Enttäuschung, als es dann den Bach runterging, nehme ich an.
Ja, also wir haben natürlich an allen Fronten irgendwie gekämpft, dass es doch noch irgendwie klappt, aber es war im Endeffekt so, dass die Landesmedienanstalt dann irgendwie wohl entschieden hat, dass auf zu geringer Einschaltquoten oder weiß der Teufel, die machen ja immer da so Umfragen. Und dann ist es natürlich so, dass die anderen Sender, die haben immer kurz vor den Umfragen, haben die riesige Werbekampagnen gestartet, wo es dann hieß, bei Anruf Gong, wo es dann also so war, wo sie den Leuten klargemacht haben, wenn bei euch das Telefon klingelt und ihr abhebt und gleich Gong sagt und wir sind zufällig, also wir machen eine Anrufaktion, wir rufen einfach aus dem Telefonbuch, suchen wir willkürlich Leute raus, rufen dort an und wenn die, bei denen wir anrufen, gleich beim Abheben Gong sagen und wir sind es tatsächlich, dann kriegen die 50 Mark.
50 Mark?
Ja.
Ja, und das haben die dann auch gemacht, die Leute.
Ja, natürlich. Also das war überall, das ist überall in diese Bushaltestellenhäuschen waren Riesenplakate, ne, du musst das hören, du musst dieses hören, du musst jenes hören. Und dann war es halt bei uns dann so, da lief dann, ich weiß nicht, ich glaube die letzte Woche lief am Stück The End von Doors.
Wochenlang.
Weil dann war es klar, dass die Frequenz gestrichen wird. Und
da ging es dann auch nicht weiter? Oder sind da welche dann woanders hingewechselt?
Ja, natürlich. Es waren einige von uns, die das eigentlich nur so ein bisschen nebenbei gemacht haben. Die sind dann professionell geworden. Mhm. Aber halt nicht hier in Würzburg. Gut, einige sind gewechselt. Also die Birgit Süß ist zu Gong, wo sie ja nach wie vor noch moderiert. Es gab noch ein paar, die zu Gong sind. Der Jürgen Gläser ist jetzt in München irgendwie beim Bayerischen Rundfunk. Also es sind schon einige bei den Medien geblieben. Einige sind in die Politik, mal kurzfristig. Der Kai Fraß.
Kenne ich nicht. Aber.
Und ansonsten, wie gesagt, wir waren es gab nur zwei Festangestellte am Schluss. Ein Wort-Redakteur und ein Musikredakteur und alle anderen.
Aber ihr habt dann da schon auch improvisiert, oder? Du hast ja deine Platten mitgebracht und ihr habt gequatscht, was euch gerade angefallen ist.
Ja, natürlich. Also am Anfang habe ich natürlich zu Hause alles für die ersten Sendungen, wo ich da nicht selber die Technik machen musste und ganz aufgeregt, da habe ich mir alles schön aufgeschrieben, was ich dann sage, dann habe ich abgelesen. Das klang wie aus Holz. Ne? Und dann irgendwann wird man dann halt schon ein bisschen lockerer und dann später habe ich mir auch keine Notizen mehr gemacht, sondern habe halt einfach so freie Schnauze ein bisschen was erzählt über die Band und dadurch, dass ich so lange Stücke hatte, hatte ich immer viel Zeit dazwischen, mir was zu überlegen.
Schön. Lass uns den nächsten Track anhören. Wo sind wir denn hier überhaupt? Gerade war es
Esperanto war es,
genau. Jetzt nicht verraten.
Ja. Überhaupt nicht verraten.
Wir sind jetzt Mitte der 70er.
Richtig.